Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass wir so zahlreich da sein dürfen und dass wir uns wieder ins Wort Gottes hineinknüllen dürfen. Drin graben. Heute Morgen hatte ich ein lustiges Erlebnis. Ich war heute Morgen in Schaffhausen. Und am Schluss ist eine Dame auf mich zugekommen. Ich habe sie noch nie gesehen. Sagt sie zu mir: Herr Notdurft, jetzt freue ich mich, Sie kennenzulernen. Wieso? Wissen Sie, ich habe Ihre Predigten, die Sie in Bern gebracht haben, alle auf der CD gehört. Sag ich, ganz lustig. Man wird mit dem Wort Gottes über die Grenzen hinaus, wird man bekannt. Und das ist das, was Gottes Wort uns bietet. Ich möchte mit euch heute Abend ein Thema einmal angehen. Ein Thema, wo, wie schon angetönt worden ist, mit viel Erlebnissen verbunden ist. Und dazu möchte ich ein Wort im Vorfeld lesen, aus dem Alten Testament. Und dieses Wort soll zunächst einmal unseren Alltag ein bisschen darstellen und uns irgendwo einen Spiegel vielleicht vorhalten, wo wir das eine oder das andere in unserem Leben ebenfalls erleben. Und hier lese ich im 1. Könige, im Kapitel 19, Vers 1. Und Ahab sagte Isabel an alles, was Elia getan hatte, und wer hatte die Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deine Seele tue, wie dir zählen, wie dieser Seelen einer. Und da er das sah, machte er sich auf und ging hin, um sein Leben, um seines Lebens willen, und kam Geberseba in Juda und ließ seinen Diener da selbst. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise, und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholter und bat, dass seine Seele stürbe, und sprach: Es ist genug, so nimm doch, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser denn meine Väter. Und legte sich hin und schlief unter dem Wacholter. Und siehe, ein Engel des Herrn rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er das gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder hin schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum anderen Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Und kam daselbst in eine Höhle und blieb daselbst über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach: Was machst du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe geeifert um des Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund und verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt, und ich bin allein übrig geblieben, und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns begegnest durch dein Wort. Wir danken dir, dass du uns dein Wort vor die Augen hältst, dass wir es verstehen, dass wir es aufnehmen und dass wir danach leben und ein Licht in unserer Welt sein mögen. Gib, dass dein Heiliger Geist jeden Einzelnen von uns erleuchtet, den Punkt aufzeigt, den du möchtest, verändern, neu gestalten, durch deinen Ruf, steh auf. Amen. Zunächst als Einführung mit diesen Worten haben wir einen wichtigen Propheten. Ein Prophet, das ist ein Mann, der in Verbindung steht mit seinem Gott. Ein Prophet, auf den gehört wurde. Ein Mann, der vieles bewegt hat in seinem Umfeld. Und dieser Prophet, er hat die Baalspriester, das war der Kampf zwischen diesen Göttern, hat er umbringen lassen. Und jetzt, als alles vorbei war, als die große Schlacht vorbei war, als der große Kampf vorbei war, fällt dieser Elia, ich sage es jetzt in einer modernen Sprache, in eine Depression. Ein Burnout. Er geht in die Wüste. Er legt sich hin und sagt, ach, hat alles keinen Wert. Nimm meine Seele. Er schläft ein. Der Engel weckt ihn und sagt, steh auf. Das zweite Mal ebenfalls. Nach der guten Speise, wenn ich das übersetze nach dem Wort Gottes, das er bekam, ging er weiter schlafen. Wie geht es manchmal in unserem Leben? Wir haben etwas Wichtiges empfangen von unserem Gott und das genügt uns und wir schlafen weiter. Dann weckt ihn der Engel wieder und sagt ihm, steh auf. Du hast einen großen Weg vor dir. Und auf diesem Weg, wir lesen ja nachher, der hat 40 Tage gedauert, 40 Nächte, einen großen, langen Weg bis an den Berg Gottes, an den Berg, wo er Gott erleben konnte. Ich hoffe, Sie verstehen diese Bilder. Und auch da schlüpfte er in die Höhle hinein. Er kroch sich in die Höhle hinein, so dass der Engel ihn dann fragen musste oder Gottes Stimme sagte, was tust du da? Warum verkriechst du dich? Es gibt neue Dinge. Als ich das gelesen habe, dann habe ich da oder dort so manchmal auch Episoden aus meinem Leben feststellen können. Wie manchmal verkrieche ich mich da oder dort. Gott gibt uns gute Nahrung und wir verstehen es nicht und wir lassen uns einfach hinreißen und schlafen weiter. Auch Elia tat das. Ich möchte zum Thema heute diesen Ruf einmal zusammentragen und hier aus dem Neuen Testament, wir haben ja so wunderbar gehört, wie oft Gott gerufen hat, steh auf. Aber im Neuen Testament begegnen wir einer Geschichte, einer Heilungsgeschichte. Und diese Heilungsgeschichte, die möchte ich einmal auf uns wirken lassen. Nicht große Erklärungen abgeben, aber vielleicht da oder dort Gedanken rübergeben, die uns helfen sollten, da oder dort im Alltag auch auf uns zu prüfen
oder zu wirken? Wo stehen wir? Wer sind wir? Wo steht unser Glaube? Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, o ihr Kleingläubigen, sie hatten so viel erlebt, sie hatten so viel gesehen und trotzdem waren sie kleingläubig nach der Darstellung von Jesus. Und nun kommen wir zu dieser Heilungsgeschichte. Eine Geschichte, die eigentlich viel Diskussion immer wieder ausgelöst hat unter Theologen. Die einen sagen, ja, das mag sein, die anderen sagen, das ist eine Fabel. Hier steht, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Also er ging an ein Fest. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hatte 5 Hallen, in welchen lagen viele Kranke, Blinden, Lahmen, Verdorrte, die warteten, wann sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel fuhr herab zu seiner Zeit in den Teich und bewegte das Wasser, welches nun zuerst, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Es war aber ein Mensch, daselbst 38 Jahre lang krank gelegen. Da Jesus ihn sah liegen und vernahm, dass er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse. Und wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und alsbald war der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es war aber desselben Tages der Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, es ist heute Sabbat. Es ziemt dir nicht, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war gewichen, denn so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe zu, dass du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte es den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, dass er solches getan hatte am Sabbat. Eine Geschichte, die mich sehr bewegt. Und zwar besonders deshalb, weil es ist eine Heilung von zweien, die Jesus in Jerusalem gemacht hat. Es war die Heilung am Teich Bethesda und es war die Heilung am Teich Siloa. Und bei beiden Heilungen hat Jesus einen Auftrag gegeben. Er sagt, geh hin. Dem Blinden hat er gesagt, geh hin und wasch dich. Hier hat er gesagt, steh auf und nimm dein Bett. Jesus hat hier auf die Handlung, auf das Tun, auf das Umsetzen hingewirkt. Elia hat geschlafen und der Engel kommt und sagt, geh, steh auf, geh, ess, geh auf deinen Weg. Was machst du in dieser Höhle? Menschliche Regungen, menschliches Befinden, was uns manchmal sehr beschäftigt. Zwei Heilungen und trotzdem verschiedene Parallelen. Und was ich heute mit Ihnen anschauen möchte, sind einfach wenige Charakteristiken, die wir hier in dieser Geschichte finden und die vielleicht in unserem Leben, vielleicht in unserem Alltag eine Bedeutung haben könnten und uns vielleicht auch im Alltag eine Steuerung oder einen Überblick oder einen Einblick in unser eigenes Leben geben. Lassen wir uns doch mal diese Parallelen ein bisschen auf uns wirken. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt von der körperlichen Heilung reden. Ich möchte von der geistlichen, von der seelischen, von dem Inneren, von der Heilung, von der so wenig Menschen Einblick haben. Heilung im Innern. Das sind diese Dinge, die wir manchmal vor den Menschen verstecken, wo wir nicht darüber reden. Und das sind so Parallelen wie hier bei diesem kranken Mann. Es sind die Abhängigkeit, es ist die Unbeweglichkeit, seelische Unbeweglichkeit, eine falsche Geduld im Glaubensleben, manchmal auch Trägheit, Angst, vielleicht aber vor dem Handeln, wie beim Elia. Soll ich auch sagen, dass wir manchmal die Umstände einfach akzeptieren, weil wir sie nicht verändern wollen? Wir warten, dass der andere es tut. Wir warten auf Menschen, die eben das für uns tun. Und manchmal einfach die Zeit gehen lassen. Das sind so ein paar Höhepunkte, so ein paar Highlights, die ich jetzt gerne mit dieser Geschichte verbinden möchte. Was haben wir in dieser Geschichte? Nehmen wir doch einmal zunächst den Kranken. Lassen wir uns mal den Scheinwerfer mal ein bisschen in diese verschiedenen Funktionen, auch die verschiedenen Begebenheiten hier einleuchten. Der Kranke, wer kann mir sagen, wie er hieß? Ist kein Name angegeben. Es steht nur Mensch. Ein Namenloser, wie wir manchmal in unserem Leben sind. Und ich bin so froh, dass hier nicht ein Name steht, auf den man irgendwie sofort fokussieren kann und sagen kann, ja, der oder der, das ist ganz sicher ich. Nein. Hier steht ein Mensch, der hat dort 38 Jahre gelegen. Zufällig, vielleicht aber auch nicht. Sein Leiden wird nicht erwähnt. Er war krank. Aber wir wissen nicht, was er hatte. Er war krank und er lag dort 38 Jahre. 38 Jahre wartete er auf irgendetwas. Auf was wartete er? Er wartete auf die Chance. Er wartete auf den Moment, wo es denn sein könnte, dass er mal der Erste ist, der in das Wasser reinkommt. Er wartete nach den Regeln des Vorgeschriebenen. Wenn der Erste reingeht, der wird gesund. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich es verpasst. Er wartet auf eine Chance. Er ist abhängig von Menschen und abhängig von Hilfe. Er macht sich abhängig von diesen Menschen und von diesen Hilfen. Er macht sich aber auch abhängig von den Regeln. Die Regeln, die bestimmt seine Liege hier. Seine Liege bestimmt die Umstände. Manchmal sind es in unserem Leben unsere Erziehung, was wir gelernt haben, unsere Erfahrungen, unser Alltag. So macht man es und so macht man es nicht. Das ist die Regel und so muss ich sein, so soll ich sein, da passt alles. Wir wähnen uns auf einer Liege, die uns festgehalten hat, über viele Jahre hinweg. 38 Jahre, ein Leben. Ein Leben lang an dieses Bett gebunden, dieses Bett, was über Sein oder Nichtsein bestimmt. Regeln, über die wir uns nicht hinwegsetzen, die wir treu folgen als Christen, als Menschen, die sehr den Regeln, den Umständen gehorsam sind. Das ist das, was mir hier entgegenkommt. Jesus stellt ihm eine Frage. Er hat ihn weder per Namen angesprochen, noch irgendetwas. Das erste war, Jesus geht auf ihn zu und stellt ihm eine Frage. Eine Frage, die mit Ja oder mit Nein zu beantworten war. Willst du gesund werden? Diese Frage stellt uns Jesus ebenfalls. Wollen wir in unserem Geist, in unserer Seele gesund werden? Wollen wir eine Veränderung erleben? Wollen wir von den Gepflogenheiten, in die wir eingebunden sind, wollen wir von diesen frei werden? Und was macht dieser Kranke? Er zeigt uns genau unser Bild. Dieser Kranke fängt dann an, anstatt eine Antwort zu geben, beschreibt er die Begebenheiten. Er beschreibt die Umstände. Er sagt, ja, es ist das, ich liege schon 38 Jahre hier und es hat mir noch niemand geholfen und der Engel, der hat nicht auf mich gewartet, sondern ich warte auf ihn und jedes Mal war es am falschen Zeitpunkt, jedes Mal war es der falsche Moment. Er hat viele Erklärungen abgegeben und Jesus hat zugehört. Jesus hat aber nur eine Frage gestellt, willst du? Willst du gesund werden? Ich habe mich gefragt, warum hat dieser Mann nicht eine klare Antwort gegeben? War es vielleicht, weil seine Erfahrung über 38 Jahre da zu liegen, Tag für Tag und zu warten, diese Erfahrung hatte ihn so geprägt, dass er gar nicht mehr an etwas Neues dachte, dass er gar nicht mehr daran dachte, vielleicht gesund werden zu können. Er nahm einfach den Zustand hin. Er war in einer Lethargie. Vielleicht hatte er auch Angst vor einem Vorwurf. Das macht man nicht so, das macht man nicht so. Er hatte vielleicht aber auch Angst vor weiteren Fragen, die Jesus stellen könnte. Trägheit, das ist wie ein Kleber, der uns manchmal anhängt. Trägheit, aus seiner Lethargie nicht herauskommen zu können. Trägheit ist die Flucht in die eigene Erfahrung. Wir glauben, Erfahrungen gemacht zu haben, auf die wir zurückschauen, auf die wir recht uns da fokussieren und sagen, genau so ist es und nur so geht es. Es war die Trägheit, es war die Angst vor dem Übel, nämlich vor der Veränderung. Die Veränderung war für ihn ein Übel. Beständigkeit war das Wichtigste. Und auf diesem Boot, in diesem Bett,
bewegte er sich so lange? Ich stelle uns die Frage, finden wir irgendeine Parallele in unserem Leben, in dieser Situation? Sehen wir uns in irgendeiner Form ähnlich wie dieser Kranke? Ich wiederhole, er war namenlos. Es war ein Mensch, gleich wie du und ich. Schauen wir uns doch mal Jesus an. Jesus stellt eine Frage. Und was mich am meisten berührt hat, wenn wir so ein bisschen das Vorgehen mit Menschen, ich begegne einem Menschen das erste Mal, dann stelle ich die Frage, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen? Bin ich da allein so, oder? Kennen wir das alle ein bisschen, ne? Jesus stellt keine Frage auf seinen Zustand. Er stellt ihm keine Frage, die etwa Bedauern äußern könnte. Sein Zustand so bedauerlich. Keine Frage zu seiner Erkrankung. Keine Analyse der Situation. Nein, alle diese Dinge sind für Jesus hier in diesem Fall absolut unwichtig. Und was auch wichtig ist, er sucht keinen Schuldigen. Hier ist nicht die Rede davon, dass er gesündigt hätte oder sonst irgendetwas, wie in der anderen Heilungsgeschichte. Als der Blinde da war, Jesus begegnet ihm am Teich Siloah. Und die Jünger, die fragen ihn, Meister, wer hat jetzt gesündigt? Sind es die Eltern, Vater, Mutter, was auch immer? Und Jesus antwortete, weder noch. Es war hier keine Frage nach Verursacher, denn die Verursachung lag bei ihm selber. Keinen Schuldigen suchen. Jesus sagt nur, willst du? Willst du gesund werden? Und diese Frage, die möchte ich uns auch stellen und sagen, wollen wir gesund werden in unserem Geist? Nicht die Maßstäbe, die man uns einfach immer wieder vorgelegt hat und die wir glauben, eben Glaube zu sein. Nein, die Maßstäbe, neu Jesus zu begegnen, in einer neuen Form und eine Antwort zu haben auf seine Frage. Meine Seele, mein Geist, mein Inneres soll neu werden, soll gesund werden. Meine Lieben, wir haben so viele Dinge, die uns beschäftigen im Alltag, die uns krank machen, die uns zum Schimpfen, zum Trauern, zum schlecht reden und was auch immer uns bewegen. Angst vor der Zukunft, Angst vor dem, was im Alltag auf uns zukommt, was wir nicht im Griff haben können, was uns Angst macht, nämlich vor dem morgigen Tag. Die Politik, die Kriege, die Finanzen, all diese Dinge. Und hier ist dieser Appell. Wer ist verantwortlich? Jesus sagt, nein, es sind weder die Eltern noch irgendjemand, sondern es ist einfach, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werde in dieser Welt. Ich bin das Licht der Welt, sagt er seinen Jüngern. Und dann geht er in die Handlung über. Er nimmt diese Erde, diesen Staub, mischt ihn mit seinem Spuck, tut es auf die Augen und sagt, geh und wasch dich. Meine Lieben, ich möchte ganz gerne, dass wir diese Schritte etwas verstehen. Gehe, handle, warte nicht, bis deine Chance kommt, sonst liegst du dein Leben lang an diesem Punkt, wo du über deine Gesundheit, geistige Gesundheit, unzufrieden bist, unsicher bist und nicht den Weg findest. Jesus, ohne diese Frage beantwortet zu bekommen, was willst du oder willst du gesund werden, sagt Jesus einfach zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und gehe. Ein wunderbares Bild. Jesus sagt, steh auf. Die Umstände waren unwichtig. Steh auf und nimm dein Bett. Nimm das, wo du dich so lange sicher gefühlt hast. Nimm das mit dir mit. Er hat nicht gesagt, lass dein Bett hier liegen und geh. Er sagt, nein, nimm dein Bett mit. Und wenn wir das so sehen und hören, dann kommt etwas ganz Wunderbares ins Gedächtnis. Zunächst war das Bett die Macht. Das Bett hielt ihn fest. Und nachdem er gehandelt hatte, wie Jesus gesagt hat, steh auf, war es plötzlich in der Macht des Gesunden, über das Bett zu bestimmen. Und nicht das Bett über ihn bestimmt hat. Er trug es davon. Er ging mit dem Bett weg. Und das ist eigentlich das ganz, ganz Wichtige in dieser Geschichte. Und er sagte, geh hin. Ja, wo denn? Er hat ihm auch keinen Ort genannt. Er sagt, geh hin. Geh weg von dieser Stätte, wo die Kranken sind. Geh dahin, ich sage es jetzt in unseren Worten, wo der Glaube blüht, wo die Menschen glauben, dass die Macht Gottes vorhanden ist. Das Bett nimmst du mit, du bist in deiner Kultur, du bist in deinen Umständen, du bist in deiner Familie, du bist in deiner Verwandtschaft, das alles hast du. Aber heute bist du nicht mehr von ihnen abhängig, sondern du bist ein neuer Mensch geworden, geheilt. In diesem gesamten Befehl, steh auf. Dieses hat Jesus an einem Sabbat gesagt. Und wir nehmen ja doch nicht an, dass Jesus nicht wusste, dass Sabbat war, ne? Jesus wusste die Regeln des Sabbats. Und trotzdem sagt er ihm, nimm dein Bett und geh. Die Regeln, das anders Handeln als das, was um ihn herum war, das hat plötzlich etwas ganz Gewaltiges mit sich gebracht. Und auch das wird bei uns passieren, meine Lieben, wenn wir aufhören zu liegen in unserer alten Soße, nämlich neu das Bett mitnehmen und wandern, dann wird etwas passieren. Was ist da passiert? Die Ausführung, das heißt die Aufgabe, die erfüllt wurde, steh auf. Diese Aufgabe, die hat Widerstände ausgelöst. Lieben wir Widerstände? Nein, niemand. Widerstände sind mühsam. Elia, Nein, Jesus hat durch diesen Befehl und durch dieses Handeln des gesund gewordenen Menschen gab es Widerstände und Verfolgung. Es gab Vorwürfe. Du hast du denn nicht gemerkt, dass heute Sabbat ist? Das tut man doch nicht am Sabbat. Jetzt kamen die Regeln wieder voll ins Spiel. Vorwürfe und Verwunderung. Wer ist denn der, dir das gesagt hat? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Da war niemand Spektakuläres da. Jesus, ein einfacher Mensch offensichtlich, mitten unter den Leuten, die da ihr Fest gefeiert haben. Er ist weggegangen und da hat sich was verändert. Seine Begegnung mit diesem Kranken hat sein Leben verändert. Und dann treffen sie sich wieder im, ich sage es mal noch vielleicht anders, dieser Mann wurde plötzlich
ich sag mal, zu einem Licht. Die Dunkelheit des Gesetzes, die Dunkelheit des so macht man's, so tut man's, in dieser Dunkelheit leuchtet plötzlich etwas auf, was völlig fremd war für dieses Gesetz. Er wird zu einem Zeugnis, zum Licht in der Dunkelheit, der Bequemlichkeit und der Beziehungslosigkeit zum lebendigen Gott. Meine Lieben, wir leben in einer Welt, wo die Beziehungslosigkeit zum lebendigen Gott abnimmt, rasant abnimmt, wo neue Regeln gesucht werden, um diese Unabhängigkeit von diesem lebendigen Gott noch mehr zu verstärken. Und mitten da drin stehen wir. Und ich möchte hier in diesem Zusammenhang jedes Einzelne unter uns, jeden Einzelnen aufmuntern, achten wir darauf, dass wir zum Licht in dieser Dunkelheit werden, durch Handeln, durch Tun, durch Aufstehen, durch Aufhören, nämlich sich mit der Liege zufrieden zu geben. Jesus trifft ihn wieder im Tempel. Und Jesus sagt zu ihm, sieh zu, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Schockierend. Zunächst war doch nie die Rede von einer Sünde. Und jetzt plötzlich sagt ihm Jesus, sündige nicht, du bist gesund geworden. Was meint denn da Jesus wohl damit? Was ist denn Sünde? Für Sünde, ich denke, wenn wir jetzt fragen würden, was ist Sünde, dann hätte ich wahrscheinlich so viele Antworten, wie wir hier Leute im Raum sitzen, ne? Weil niemand weiß so richtig, was es wirklich ist. Und das ist auch so. Ich habe so ein paar Begriffe zusammengetragen aus der Heiligen Schrift, die ein bisschen die Sünde als solches beschreiben. Ein Begriff zum Beispiel der Übertretung. Übertretung des Gesetzes, Übertretung der Empfehlungen oder der Gesetze Gottes. Oder Unrecht tun. Nicht nur Unrecht handeln, sondern auch Unrecht denken. Übervorteilen. Fehler machen. Oder ein Ziel verfehlen. Das sind Dinge, die unter dem Wort und Begriff in der Übersetzung als Sünde bezeichnet werden. Gewisse Vergehen, die wir manchmal tun. Dann kommen wir in die schärfere Situation hinein, die Gesetzeslosigkeit. Wir leben in einer Welt, wo die Gesetze Gottes, wie ich zuvor sagte, aufgelöst werden. Das brauche ich nicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Das, die Gesetze Gottes, stören mich nicht mehr. Und das Handeln von Gesetzlosen wird in der Bibel auch häufig beschrieben, wie skrupellos diese sein können. Tod, Mord, Überforderung, alle diese Dinge. Und dann kommt da ein Punkt hinzu, und der scheint mir so wichtig für uns, und das ist der Unglaube. Unglaube wird in der Bibel als Sünde bezeichnet. Unglaube. Nicht zu glauben, was Gott uns in Jesus Christus gegeben hat. Oder an diesen Dingen zu zweifeln. Und ich empfehle die, die es aufschreiben möchten, ihr könnt nachlesen Apostelgeschichte 4,12 oder Apostelgeschichte 13, Vers 38, 39. Da lesen wir von diesem Opfertod, von dieser Erlösung, die wir durch Jesus, durch Christus erleben. Das heißt, die Sünde, von der hier Jesus sagt, sündige hinfort nicht, dass dir nicht Ärgeres widerfahre. Ich wiederhole nochmal, die Jünger, die haben ihn sofort gefragt bei Siloa. Wer hat gesündigt? Sofort Verursacher, Schuldige suchen. Jesus sagt, dass wir erlöst sind. Und wenn ich den Paulus lese, im Römer, im Kapitel 3, Vers 21, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt, dass das Gesetz und die Propheten durch die, das Gesetz durch die Propheten verkündigt ist. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so wie durch Christus Jesus geschehen ist. Jesus brauchte keine Erklärungen zu geben. Und diese Geschichte von diesem gesund gewordenen Menschen, diese Frage, willst du gesund werden? Steh auf! Ist genau die Quintessenz, dass Jesus uns erlöst hat, wir aufstehen dürfen, aufstehen können und dieses Licht in dieser Welt werden können. Nicht durch eigene Verdienste, sondern durch Überzeugung, nämlich durch die richtige Antwort. Ja! Und dieses Ja, das bringt uns zum Handeln. Ich möchte zum Schluss noch eine sehr interessante Anekdote erzählen, die tatsächlich sich begeben hat, aus der Geschichte Israels. Und diese soll ein bisschen das darstellen, was wir jetzt gehört haben. Es war ein Diplomat, ein jüdischer Diplomat, und er traf eines Tages einen Rabbiner. Und sie hatten miteinander ein Gespräch und ein ermüdendes Meeting und haben da viel diskutiert. Und dann stellt dieser Diplomat dem Rabbiner die Frage und sagt, lieber Rabbiner, sag mir, was möchtest du in deinem Leben erfüllen? Was ist dein Ziel, was du gerne erfüllt haben möchtest? Und der Rabbi, der schweigt einen Moment, guckt im Raum rum und weist auf ein Möbel hin und sagt, Jehuda, sag mir, was du da siehst. Und da sagt er, ja, eine Kerze. Ein Kerzenlicht. Der Rabbiner sagt ihm, nein, das ist keine Kerze. Das ist ein Klumpen Wachs. Und in dem Klumpen Wachs ist ein Docht da drin. Und erst wenn dieser Docht brennt, ist es eine Kerze. Und dann sagt er ihm, weißt du, dieser Wachs, das ist dein Körper, dein physischer Mensch. Und in diesem physischen Mensch, da ist ein Docht drin, und das ist deine Seele, dein Geist. Und erst wenn diese Seele, erst wenn dieser Docht brennt, erst dann ist es eine Kerze. Und erst dann erfüllt diese Kerze ihren Dienst als Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Niemand stellt ein Licht unter einen Scheffel, sagt uns das Wort Gottes. Dann Sagt der Rabbi zu dem Diplomaten, ja, und das Feuer, das du an diesen Dolch bringst, ist das Wort Gottes. Und erst wenn dieses Wort Gottes deine Seele brennen lässt, erst in dem Moment wirst du zum Licht. Und das ist meine Bestimmung, das ist das, was ich für die Menschheit erreichen möchte in meinem Dienst als Rabbi. Das war die Antwort. Die Sitzung ging weiter. Und nach dieser Sitzung kommt der Diplomat wieder auf ihn zu und sagt ihm, so Rabbi, jetzt hast du, glaube ich, mit all dem, was wir erlebt haben, meine Kerze angezündet. Hast mich zum Licht gemacht. Der Rabbi schweigt, guckt ihn an und sagt nein. Der Diplomat wurde etwas stutzig und der Rabbi antwortete nein. Die Kerze habe ich nicht anzuzünden. Die Kerze zündest du an mit dem Wort Gottes. Und solange du die nicht anzündest und nicht bereit bist, sie anzünden zu lassen mit dem Wort Gottes, solange wirst du kein Licht in dieser Welt sein. Das war für mich eine ganz interessante Geschichte, die ein bisschen zusammenfasst, was wir heute besprochen haben. Lasst uns durch das Wort Gottes uns anzünden. Lass dieses Zündholz, das du in deiner Hand hast, Jesus hat uns dieses Wort gegeben. Du brauchst es nur anzuzünden und dann an deine Seele halten. Und dieses Bild möchte ich jedem heute mitgeben. Martin hat gesagt, es ist praktisch, praktisches Handeln. Und ich glaube, das sollte uns ermuntern, dass wir Tag für Tag uns neu von diesem Wort Gottes anzünden lassen und uns bewegen zu diesem Aufstehen, nicht in die Lethargie, nicht in die Depression, nicht in die Angst, nicht in die Gleichgültigkeit, sondern in das Licht hinein, für das wir bestimmt sind. Du bist für dieses Licht in dieser Welt bestimmt. Jesus sagte seinen Jüngern, ich wiederhole, ihr seid dieses Licht dieser Welt. Und ihr sollt für diese Welt leuchten. Meine Lieben, lasst uns handeln. Lasst uns aufstehen. Und wir werden Wunder erleben. Und wir werden Veränderungen erleben. Und wir werden sehen, dass die Menschen um uns herum plötzlich Fragen stellen. Wer hat dir gesagt? Wer hat dich darauf aufmerksam gemacht? Wieso das? Aber du weißt doch, das ist doch anders. Unsere Regeln sind die und die. Quatsch. Ich bin ein Licht geworden durch Jesus Christus. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns den Spiegel vor Augen hältst und jedem von uns seine eigene Antwort dir gegenüber hat. Mögest du uns deinen Geist verspüren lassen, tief in unser Herz hinein, uns eine Begegnung mit dir täglich aufs Neue schenken. Du weißt, wie wir dich brauchen. Du weißt, Herr, dass wir gesund werden möchten. Es ist unser Wille. Und dein Geist hat uns versprochen, uns beizustehen, dass wir gesund werden. An Geist, Seele und Leib durch deinen Opfertod. Amen. Lebendiger Vater, wir danken dir, dass wir Jesus Christus als unser Vorbild, als unser Vorläufer, als der, der alles für uns vollbracht hat, als unser Bruder nennen dürfen. Ja, du bist würdig, Herr Jesus, würdig in allem unser Leben zu steuern und auch in unserem Leben ein Ja zu haben. Herr, du hast alles gemacht, dass aus dem Nein ein Ja wird. Mögest du uns begleiten auf unseren Wegen. Mögest du mit uns sein. Mögest unsere Gedanken, unsere Sinne führen und leiten. Mögest du unsere Wege verändern, so wie es deinem Willen entspricht. Und der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke uns seinen Frieden, der höher ist als eine menschliche Vernunft, und begleite unsere Schritte auf allen unseren Wegen. Amen. Amen. Wünschen euch alles Gute und ich wünsche mir vor allem für jedes Einzelne, dass wir den Schritt machen dürfen. Und ich weiß, für jedes ist es ein anderer Schritt. Jedes von uns denkt und fühlt ein bisschen anders. Aber machen wir es zum täglichen Aufgabe, dass wir wirklich neu aufstehen und uns neu fragen, wo klemmt es noch bei mir? Und Gott wird uns zum Leuchten machen. Das sage ich euch. Und das weiß ich. Er wird uns segnen. Amen. Amen. Schönen Tag. Merci. Schönen Abend noch.